Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Rund 580 Kilometer zieht sich die Elbe von der deutsch-tschechischen Grenze in Schmielka bis nach Geesthacht, kurz vor Hamburg. Wie sich das extreme Niedrigwasser auf die Wasserqualität auswirkt, erforschen derzeit Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, UFZ. Christoph Richter hat sie begleitet.
Sauerstoff 11,65.
Norbert Kamjunke vom Magdeburger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ, beugt sich über die Reling des kleinen Forschungsschiffs und lässt langsam eine sogenannte Multiparametersonde in die Elbe. Gemeinsam mit seinem Captain Sven Baut misst er auf Gewässer spezialisierte Biologe Temperatur, Sauerstoffgehalt, die Konzentration schwebender Algen und die Trübung der Elbe. Kamjunke bestimmt auch den Gehalt an Schwermetallen und gelösten Nährstoffen, die über zu viel Gülle oder Dünger in der Elbe gelandet sind.
Das ist, was wir gerade machen, die erste von diesen fließzeitkonformen Probenahmen, die wir durchführen bei derart niedrigem Wasserstand.
Denn derzeit bewegt sich der Elbpegel auf historischen Tiefständen.
Ja, wir haben teilweise auch in der Fahrrinne jetzt Tiefen gemessen von nur 40 Zentimetern, wo wir also gerade noch so drüber kommen.
Die Messung ist eingebettet in eine größere Mission, die sich MOSES nennt. Steht für Modular Observation Solutions for Earth Systems. Die Wissenschaftler rechnen vermehrt mit heißen Sommern und wollen wissen, wie sich solche Wetterlagen auf die Elbe auswirken. Als erstes kann Kamjunke Entwarnung geben.
Es ist kein angespannter Zustand. Wir haben bezüglich der Wassergüte keine Probleme. Wir haben eine Algenbiomasse, die ist erhöht. Wir haben aber hier Kieselalgen, sogenannte Diatomeen. Die sind kein Problem. Es kommt in der Elbe nicht zu einer Entwicklung von Cyanobakterien, sogenannten Blaualgen, die potenziell Toxine bilden.
Der Vorteil, die Algen binden wiederum die im Wasser gelösten Nährstoffe. Von einer übermäßigen Eutrophierung bzw. Überdüngung der Elbe könne allerdings keine Rede sein, beobachtet Hydrobiologe Kamjunke. Mehr noch, die nachgelagerten Küstengewässer an der Nordsee würden vom Niedrigwasser der Elbe gar profitieren, weil die überschüssigen Nährstoffe das Meer gar nicht mehr erreichen.
Und der Effekt ist, dass die Nährstoffe, die in den Algen gebunden sind, dass die dann zu Boden sinken und einen Teil der Nährstoffe sozusagen mit ins Sediment nehmen, was dann nicht im Küstengebiet eutrophierungswirksam wird.
Auch die Elbe selbst, der einst schmutzigste Fluss Europas, sei durch das Niedrigwasser hinsichtlich seiner Wasserqualität auf einem guten Weg. Bei der Schwermetall- und Uranbelastung durch das Niedrigwasser könne er keine erhöhten Werte beobachten, stellt Hydrobiologe Norbert Kamjunke fest. Der Freiburger Limnologe Nikolaus Geiler kann mit derlei Gelassenheit wenig anfangen. Er ist der Wasserexperte des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, kurz BUND, und der Sprecher des Arbeitskreises Wasser im BBU, im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz.
Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können.
Geiler orientiert sich an den Jahresmittelwerten der Elbe. Die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie könnten im Einzugsgebiet der Elbe nie und nimmer eingehalten werden, obwohl diese bis spätestens 2027 verpflichtend sein.
Die Gutachten, die die Wasserwirtschaftsverwaltung in Magdeburg in Auftrag gegeben haben, kommen eben zum Ergebnis, man kann realistisch gesehen nichts dagegen tun. Und das heißt, man passt die Gesetzeslage an die triste Realität an, weil man sagt, es gibt keine Möglichkeit, die Schwermetalle irgendwie zurückzuhalten.
Noch dramatischer als im Fließgewässer sei die Schwermetallbelastung in den Sedimenten der Elbe. Und das sei insbesondere für das Einzugsgebiet zwischen Geesthacht und der Nordseemündung ein Problem. Elbe und Flut würden die mit Cadmium, Blei und Uran verseuchten Sedimente immer wieder aufwirbeln, die damit ins Oberflächenwasser der Elbe gelangen. Und da sei es egal, wie flach oder tief die Elbe ist.